Das Echo von Leonardo da Vinci erinnert sich. Hoch an einer Felswand tasten Finger über eine versteinerte Spirale im Kalkstein. Beweis, dass die Berge einst Meer waren.
Die Bergluft biss in meine Lungen, während ich mich an der Steinbruchwand abstützte. Dünn, diese Luft. Dünner als jede, die ich je geatmet hatte, und jeder Schritt wurde zu einer Schuld, die mein Körper kaum zu begleichen vermochte. Kalter Stein unter meinen schwieligen Handflächen, glatt geschliffen vom Gang der Arbeiter, und dort in den Kalkstein gepresst, als hätte eine sorgsame Hand sie platziert, eine Spirale. Ich kannte diese Krümmung. Meine Finger hatten ihre Zwillingsschwester am Naviglio nachgezeichnet, während ich gefärbtem Wasser zusah, wie es sich in Wirbel drehte. Mein Silberstift hatte darum gerungen, sie in den lockigen Haaren des Engels festzuhalten, durch eine lange Nacht in Florenz, als meine Kerze erlosch und ich dennoch weiterzeichnete. Die Weinranken an der Werkstattwand. Die Kralle des Turmfalken, im Tode gekrümmt am Ufer des Arno. Und vor all dem ein Junge an einem toskanischen Strand, der Muscheln aus Sand zog, noch nass vom Rückzug des Tyrrhenischen Meeres, während Onkel Francesco oben auf dem Pfad wartete. Dieselbe Spirale, die Signatur der Natur. Doch hier stand ich im Weltlin, tausende Fuß über jedem Meer, mein Atem rau in der dünnen Luft, und die Muschel fand meine Finger, als hätte sie gewartet. Ich löste sie aus dem Kalkstein. Der Fels gab sie widerwillig frei, kalt gegen meine Knöchel, während ich den Stein herausarbeitete. Als ich sie in meiner Hand drehte, war die Spirale vollständig. Kein Bruchstück, kein Fragment, sondern ganz. Das Innere war glatt, dort, wo das Geschöpf gelebt hatte, kühl gegen meinen Daumen. Das Äußere trug feine Rippen, körnig vom Staub des Steinbruchs. Unmöglich. Das Wort formte sich, dann löste es sich auf. Ich hatte gelernt, diesem Wort zu misstrauen. Die Höhle am Montalbano war unmöglich gewesen. Dunkelheit, die ausatmete, Geister angeblich darin. Ich war dennoch eingetreten, und das Unmögliche hatte sich in Stein und Wasser und kalte Luft aufgelöst. In eine Lektion, die ich noch immer bei mir trug. Dass das, was unmöglich scheint, oft nur bedeutet, dass ich es noch nicht verstanden habe. Doch diese Muschel, diese Spirale, dieser Zeuge aus einer unbegreiflichen Tiefe der Zeit. Die Sintflut hat sie dorthin gebracht, Maestro. Ich wandte mich um. Der Führer stand einige Schritte hinter mir, sein Gesicht gegerbt von Bergsonne und Wind, seine Augen auf die Muschel in meiner Hand gerichtet. Matteo hatte er sich genannt, als wir vom Dorf im Tal aufgebrochen waren. Ein Mann, der diese Pfade seit seiner Kindheit gegangen war, der jeden gefährlichen Übergang kannte, jede verlässliche Quelle, jeden Wetterwechsel, der den Unvorsichtigen einschließen konnte. Seine Stimme trug die Gewissheit des Steins. Die große Sintflut, fuhr er fort, als die Wasser selbst die Gipfel bedeckten. Jeder weiß das. Die Fische wurden hinaufgetragen, und als die Wasser zurückgingen, blieben sie im Fels. Ich betrachtete die Muschel, dann die Steinbruchwand hinter mir, wo die Arbeiter tief in den Berg geschnitten hatten. Der Schnitt legte Schichten frei, Bänder aus Stein in verschiedenen Farben, verschiedenen Beschaffenheiten, übereinander gestapelt wie Seiten in einem Kodex, den noch niemand zu lesen gelernt hatte. »Wie viele Schichten siehst du dort, Matteo?« Er blickte zur Felswand, zuckte mit den Schultern. »Viele, Maestro, so ist der Berg eben gemacht. Zähle sie mit mir.« Wir zählten gemeinsam. 12 verschiedene Bänder allein in diesem Schnitt sichtbar, 12 verschiedene Farben, 12 verschiedene Zusammensetzungen. Einige waren dichter Kalkstein wie der, der meine Muschel gehalten hatte. Andere waren weicher, dunkler, durchzogen von etwas, das einst Schlamm gewesen sein mochte. Jede Schicht war ungefähr so dick wie ein Mann hoch. Ich trat zur untersten sichtbaren Schicht und presste meine Hand flach dagegen. Der Stein war kalt, fest wie die Ewigkeit. Doch diese Beschaffenheit hatte ich schon gefühlt, nicht in Stein, sondern in getrocknetem Schlick am Naviglio, nachdem die Frühjahrsfluten zurückgewichen waren. dieselbe Körnung, dieselbe Dichte, dieselbe feine Schichtung innerhalb der Schichtung. Diese Beschaffenheit, sagte ich, halb zu Matteo, halb zu mir selbst. Ich kenne sie. Ich zog meine Hand über die Schicht, fühlte ihre Körnung. An den Kanälen Mailands hatte ich 100 Mal in solchem Schlamm gekniet, gemessen, wie viel die Flut abgelagert hatte, dem Wasser zugesehen, wie es seine Last ablegte, wenn die Strömung sich verlangsamte. Eine fingerbreite Schlick pro Jahreszeit, ich hatte dies über Jahre hinweg dokumentiert. Derselbe Vorgang, sichtbar in lebenden Flüssen, hatte sich in diesen Stein geschrieben. Wie lange? Die Frage entfloh mir, bevor ich sie stellen wollte. Maestro? Um eine Schicht von dieser Dicke aufzubauen. Ich breitete meine Arme aus, um die Höhe zu zeigen. Wenn ein Fluss im Hochwasser eine Fingerbreite in einer Jahreszeit ablagert, ich habe dies beobachtet, dies gemessen, wie viele Jahreszeiten dann für eine Schicht? Matteos Stirn runzelte sich. Die Sintflut war nicht wie ein Fluss, Maestro. Sie war Gottes Werk. Doch Wasser ist Wasser. Ich habe Wasser 12 Jahre lang studiert. Wie es fließt, wie es trägt, wie es ablagert. Mein Verstand rechnete nun. Die Zahlen bauten sich auf, ob ich es wollte oder nicht. Eine Fingerbreite pro Jahreszeit. Diese Schicht ist vielleicht 20 Handbreiten dick. 800 Fingerbreiten. 800 Jahreszeiten. 200 Jahre. Für eine einzige Schicht. Die Sintflut dauerte 40 Tage, sagte Matteo, doch seine Stimme hatte ihre Gewissheit verloren. 40 Tage, 40 Nächte und nicht eine Schicht, 12 Schichten hier sichtbar. Wie viele weitere darunter? Wie viele weitere darüber zu nichts verwittert? Ich starrte auf die Schichten. Tausende von Jahren, Zehntausende, mehr Jahre als die Schrift der Welt zu existieren gestattet. Der Wind schnitt über die Steinbruchwand, kalt und gleichgültig. Und die Muscheln. Ich hielt meinen Fund hoch. Sieh sie dir an. Dieses Geschöpf ist ganz, nicht zerschmettert, wie eine Flut es zerschlagen würde, nicht wahllos mit anderen verstreut. Es liegt in Position, im Fels, wo es lebte und starb. Als sei das Meer hier gewesen, als sei dieser Berg einst Meeresboden gewesen. Matteo machte ein Zeichen gegen das Böse. Sein Gesicht hatte sich verschlossen. Ich stelle Gott nicht in Frage. Die Worte kamen schärfer, als ich beabsichtigt hatte. Ich stelle in Frage, was Menschen über Gottes Werke sagen. Das ist ein Unterschied. Ich setzte mich schwer auf einen Steinbruchbrocken, die Muschel noch in meiner Handfläche. Ihr Gewicht war nichts. Ein paar Unzen alten Lebens zu Mineral geworden. Ihre Bedeutung drückte gegen meinen Hinterkopf wie die dünne Luft gegen meine Lungen. Die Nacht kam früh in den Bergen. Wir schlugen Lager in einer Mulde unterhalb des Steinbruchs, geschützt vor dem Wind, der in diesen Höhen niemals wirklich aufhörte. Matteo entzündete ein Feuer und bereitete unser Mahl in Schweigen. Er hatte seit dem Steinbruch nicht mehr gesprochen. Ich aß, ohne zu schmecken. Die Muschel lag auf meinem Knie. Ihre Spirale fing das Feuerlicht. Warum fiel das Atmen hier schwerer? Ich hatte es beim Aufstieg bemerkt. Jeder Schritt kostbarer, mein Herz mühte sich ab. Die Luft selbst war dünner, schloss ich. Weniger von welcher Substanz auch immer die Luft enthielt, die die Lungen finden sollten. Doch wenn die Luft mit der Höhe dünner werden konnte, was lag dann ganz oben an der Spitze der Luft? Was jenseits davon? Ich blickte empor. Die Sterne glühten, wie ich sie nie gesehen hatte, die Bergluft klar genug, um Tausende zu offenbaren, wo Florenz Dutzende zeigte, der große Strom aus Licht wölbte sich über mir. Ich hatte diese Lichter von Dächern und Türmen aus studiert, ihr langsames Kreisen durch die Jahreszeiten vermerkt. Die Philosophen sagten, die Himmel seien vollkommen, unveränderlich. Die feste Sphäre jenseits der Verderbnis, die über der unvollkommenen Erde unten herrsche. Doch wenn die Erde sich so grundlegend wandeln konnte, wenn Berge aus Meeresböden über unzählbare Zeitalter emporsteigen konnten, wenn fester Stein einst weicher Schlamm in längst verschwundenen Wassern war, welche Gewissheit hatte ich dann, dass die Himmel unveränderlich waren? Ich hatte das aschfahle Licht des Mondes studiert, das schwache Leuchten der Erde auf ihm und sein geflecktes Antlitz, eher Meeren und Ländern gleich als einem vollkommenen Kristall. Wenn der Mond Berge hatte, konnte der Mond sich wandeln. Wenn der Mond sich wandeln konnte, konnten die Sterne sich wandeln. Der Gedanke durchfror mich mehr als der Bergwind. Ich zog mein Notizbuch hervor. Der Ledereinband war von der Reise fleckig, abgegriffen an den Ecken, wo meine Hand es an Flussufern und Kanalrändern gehalten hatte. Jede Beobachtung, die ich gemacht hatte, lebte in Seiten wie diesen. Die Wirbel, die Schichten der Wasserströmung, die Anatomie von Turmfalkenflügeln. Nun dies. Matteo hatte sich in seine Decke gewickelt und sich abgewandt. Ich schrieb sorgfältig, Spiegelschrift aus langer Gewohnheit. Wären die Muscheln von der schlammigen Flut getragen worden, wären sie durcheinander gewirbelt und verstreut worden, nicht in regelmäßigen Stufen und Schichten, wie wir sie jetzt in unserer Zeit sehen. Die Muschel, die ich halte, lag dort, wo sie lebte. Die Schichten bauten sich eine auf der anderen auf, jede erfordert Zeitalter, die die Sintflut nicht gewähren kann. Die Erde wandelt sich, bewegt sich, wird. Ich hielt inne, die Feder schwebend. Dies waren gefährliche Gedanken, um sie dem Papier anzuvertrauen. Doch ich konnte nicht ungesehen machen, was ich gesehen hatte, konnte nicht unberechnen, was die Zahlen zeigten. Wenn die Erde sich wandelt, wie steht es dann mit den Himmeln? Wenn der Mond Flecken trägt wie Meere, und ich habe solche Zeichnungen nachverfolgt, wandelt sich dann auch der Mond. Wachsen und verblassen die Sterne selbst über Zeitalter hinweg, die wir nicht zählen können? Die Dinge sind weit älter als die Buchstaben. Wenn keine Aufzeichnungen davon existieren, dass diese Meere so viele Länder bedeckt haben, dann deshalb, weil die Dinge älter sind als jede Aufzeichnung, die wir bewahrt haben. Die Muschel weiß es, der Stein weiß es. Ich betrachtete die Muschel, die noch immer auf meinem Knie ruhte. Dieses kleine Geschöpf hatte gelebt und war gestorben, bevor irgendein menschliches Auge existierte, um es zu beobachten. Vor Rom, vor Griechenland, bevor der erste Hirte die ersten Sterne verfolgte. Es hatte gelebt und war gestorben. Und der Meeresboden, der es hielt, war langsam gestiegen, unvorstellbar langsam, um dieser Berg zu werden, auf dem ich saß. Die Spirale war vollkommen, dieselbe Mathematik, die ich in Wasser gefunden hatte, in Haar, in wachsenden Ranken. Die Signatur der Natur, unverändert über all jene unmögliche Zeit hinweg. Welche Gesetze auch immer die Spirale regierten, sie regierten die Schale dieses Geschöpfs in Zeitaltern vor jeder Benennung. Die Gesetze selbst waren beständig. Nur mein Verständnis ihrer Reichweite hatte sich gewandelt. Ich schloss mein Notizbuch. Das Feuer war heruntergebrannt und ich nährte es mit dem Holz, das noch blieb. Die Muschel wanderte in meinen Ranzen, sorgfältig in weiches Tuch gewickelt, nicht weil sie kostbar war, sondern weil sie ein Lehrmeister über Äonen hinweg war, ein Zeuge, der geduldige Zeitalter gewartet hatte, bis jemand sie fand und lernte. In ihren Erfindungen fehlt nichts, und nichts ist überflüssig. Ich hatte dies einst geschrieben, als ich von einem toten Turmfalken am Arno lernte. Die Natur brauchte keine falschen Erklärungen. Sie hatte diesen Berg über unbenennbare Zeit erbaut, geduldig, wie sie geduldig war mit Wasser, das Stein glättet, mit Flüssen, die Schlick tragen, mit all den langsamen Vorgängen, die ich beobachtet hatte und nicht aufhören konnte zu beobachten. Matteos Atem war tief in den Schlaf gesunken. Die Kälte des Berges sickerte in meine Knochen. Morgen würden wir absteigen und innerhalb einer Woche würde ich zurück in Mailand sein. Ich würde die Muschel nicht erwähnen. Ich würde nicht von Arithmetik sprechen, die bequeme Zeitlinien widerlegte. Doch ich würde es wissen. Und meine Notizbücher würden sich erinnern. Sehen lernen, das hatte mich der Meister in Florenz gelehrt. Ich hatte gelernt, Schattenfarben und asymmetrische Falten zu sehen, spiralige Wirbel und verzweigende Knochen. Nun lernte ich, die Zeit selbst zu sehen, in Stein geschrieben, weit über den Zeitraum der Schrift hinaus, geduldig wie die Sterne. Ich wollte dieses Wissen nicht. Es beunruhigte mich auf eine Weise, die ich nicht benennen konnte. Doch die Muschel war wirklich. Die Schichten waren wirklich. Erfahrung über Autorität. Beobachtung über überlieferte Weisheit. Ich war in die Höhle am Montalbano eingetreten, weil das Geheimnis mich mehr anzog, als die Dunkelheit mich abstieß. Ich würde in diese größere Dunkelheit aus demselben Grund eintreten.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Wir sind ein kleines Non-Profit. Wir nutzen synthetische Stimmen, damit diese Geschichten kostenlos bleiben, ohne Werbung, und dich in mehreren Sprachen erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähl jemandem davon. Und eine Bewertung hilft anderen, sie zu finden. Fakten und Einsichten hinter jedem Echo unter agoracosmica.org.